Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» in der Leversavanne. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Tierpflegerin Daria Singh. In dieser Folge sind wir bei den Hyänen und hören in ihr unglaubliches Stimmenrepertoire. Wir reden darüber, dass bei den Hyänen die Weibchen den Ton angeben und warum Daria sich im Moment besonders ums Männchen kümmert. Sie haben einen schlechten Ruf und gelten als hinterhältige Fressmonster. Es ist höchste Zeit, dass wir für die Hyänen eine Lanze brechen. Wir sind bei unseren Tüpfelhyänen Tessi und Masangao im Stall und beide schauen gerade gespannt, was da läuft. Daria, was sind die Hyänen für dich?
Für mich sind sie eigentlich wirklich das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Sie sind wahnsinnig liebe, auch so ein bisschen treue Seelen. Sie sind auch sehr hübsche Tiere, also auch wenn man die beiden anschaut. Ich glaube, das hat nichts mit den Tieren zu tun, die wir uns vorstellen.
Ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht so leicht einen Zugang zu ihnen findet. Sie haben ja so ein bisschen unmajestätische Körperhaltung, die so nach hinten abfällt. Aber ihre Grösse, also die finde ich sehr eindrücklich. Gerade auch, wenn man so nah bei ihnen ist. Sie können mit dem Kopf locker bis zur Tür fallen. Und der Kopf ist eben auch breit und hat starke Kaumuskeln. Die sind zum Aufbrechen von massiven Knochen gemacht. Und wir hören gerade Tessi und den Masangao mal beim Morgen zu. Was hast du ihnen da für Fleisch gegeben?
Das ist jetzt vom Rind, ein paar Rippli. Sie kriegen immer wieder etwas anderes, also meistens Rindfleisch, sonst mal ein Huhn, ein Küngel, aber auch mal kleinere Sachen wie Krücken. Sie fressen auch Früchte und Gemüse, wenn auch nur ungern. Also Melone nehmen sie schon gerne, aber sonst ist natürlich Fleisch schon eher ihr Bevorzugte.
Und das ist jetzt so ein Stück, ja, das sind ein bisschen grössere Sparrows, als wir uns gewöhnt sind, aber es ist nicht die Riesenmenge. Das sind etwa 3 Kilo pro Tier, würde ich jetzt schätzen, oder was meinst du?
Genau, man sagt bei einer Hyäne eigentlich so 1,5 bis 3,5 Kilo pro Tier pro Tag. Ist natürlich auch so ein bisschen individuell, weil natürlich der Masangao ein Stück grösser ist als unsere Tessi. Er braucht sicher mehr, aber bei uns gibt es ja auch nicht jeden Tag Futter. Es gibt einmal eine größere Portion, dann vielleicht auch wieder mal ein paar Tage nicht. Wir sehen es auch hier innen, schön an den Knochen.
Vom letzten genau. Mönch.
Auch den sollen sie noch schön fertig essen. Und das ist halt auch eine gute Beschäftigung. Also wenn sie dann wirklich ihr ganzes Fleisch ab den Knochen genagt haben, sollen sie dann auch mal noch Knochen nehmen.
Ja. Die Hyänen gehören ja zu den Katzenartigen, obwohl sie ein bisschen aussehen wie Hunde. Sie können aber nicht auf Bäume klettern. Und es wird erst recht ungewohnt, wenn man versucht, die Männchen und die Weibchen zu unterscheiden. Warum das?
Das ist eine Besonderheit, die wirklich die Tüpfelhyänen haben, dass die Weibchen einen Scheinpenis haben und Scheinhoden. Also äußerlich kann man die gar nicht unterscheiden.
Wenn man ein bisschen länger zuschaut, merkt man aber schon, wer wer ist. Und in der Wildnis leben sie ja in grossen Clans. Also es können bis zu über 100 Tiere sein. Und dort hat es eine strenge Rangordnung, wo ganz klar dominante Weibchen und auch sehr eng verwandte Weibchen Sagen haben. Und die Männchen kommen und gehen und müssen sich mehrheitlich unterordnen. Bei uns im Zoo sind die Verhältnisse da ein bisschen überschaubar. Wie leben die zwei hier zusammen?
Genau, die Weibchen sind ja wirklich die Chefinnen und das hat auch nichts mit der körperlichen also mit der Größe zu tun, wie man bei uns sieht. In der Regel sagt man wirklich, dass Weibchen viel grösser, schwerer und kräftiger sind und auch ein erhöhtes Aggressionspotenzial haben. Bei uns sehen wir, dass der Masangao ein Stück grösser ist als unsere kleine Tessi. Und ja, aber trotzdem hat sie natürlich das absolute Sagen. Das ist dem Masangao schon so in die Wiege gelegt worden. Das hat ihm seine Mutter schon mitgegeben, wie dass er mit Weibern umzugehen hat. Und ja, also da müssen natürlich die Männer ganz klar unterdürfen.
Sind sie etwa gleich alt oder ist sie jünger?
Tessi ist 4-jährig und der Masangao 8-jährig.
Das erklärt auch die Körpergrösse?
Nein, gar nicht. Also sie ist eigentlich ausgewachsen. Sie ist, wie es das auch bei uns gibt, sie ist halt einfach kleiner. Obwohl es nicht die Regel ist, ist das aber bei ihr so.
Ja, wie setzt sich dann ein Weibli gegen ein Männchen durch?
Meistens muss sie schon gar nicht viel machen. Der weiß Bescheid, der muss unten durch. Sie ist eigentlich einfach nur schon durch die Sprache, durch ihre Körpersprache, durch ihr Verhalten, weicht er schon automatisch zurück. Und wenn nicht, dann langt sie dann schon auch mal um. Ist jetzt meistens nicht blutig, kann aber blutig werden. Aber meistens langt das schon. Wenn sie ihn so ein bisschen Schranken weist und mal gehörig anfaucht, dann geht er dann schon davon.
Ja, wie das tönt, wenn sie ihm so ein bisschen sagt, was durchgeht, das hören wir jetzt. Gerade bei den Tüpfelhähnen gibt es ja noch mehr Laut als nur das Gekeife. Kannst du uns da ein bisschen einführen in die Hähnensprache?
Ja, das Bekannteste ist sicher das Lachen. Das ist eigentlich das Gegenteil von einem Lachen. Das ist ja eher eine Unterwerfung oder eine Frustration. Also eigentlich gar nicht so lustig, wenn sie das Geräusch machen. Das gibt es bei uns jetzt in der Regel hauptsächlich, wenn es so ein bisschen um den Futterneid geht, um den Futterkampf. Und wenn er dann ein Stück möchte vortragen dann und sie ihm das abjagt, dann kommt sich das Lachen zum Vorschein. Das hört man auch immer wieder mal.
Ist das etwas, was dann in dem Fall nur er macht? Also, oder gibt es Momente, wo auch sie sich unterwirft?
Bei uns Nein. eigentlich weniger. Also bei uns, ich meine ja nur die zwei Individuen da, da ist er eigentlich wirklich der, der sich eher unterwirft, der eher frustriert ist. Und da hat sie eigentlich weniger den Grund, um das Lachen zu machen.
Was gibt es sonst noch?
Wir haben sicher noch das laute Rufen, das man ja bis nach Gokuso übergehört. Das ist so ein bisschen so ein Wup, Wup. Das, ja. Das ist sicher das, halt, was sie auch in der Natur machen, ihr Revier abrufen, ihre Clan-Mitglieder zusammenrufen und einfach ihre Präsenz klar zu machen.
Sie leben ja in der Wildnis in riesigen Revieren. Also ich habe gelesen, jetzt Tüpfelhähne bis 20 Quadratkilometer. Sie markieren ja glaube ich, auch. Kann man das bei uns auch beobachten?
Genau, also das sie gehen mit der Analdrüse oder halt aber auch mit der Drüse zwischen den Pfoten, dass da immer wieder markieren. Das beobachten wir auch sehr häufig bei ihm, aber auch bei der Tesi.
Okay. Was gibt es sonst noch für die Töne, die sie machen?
Also sicher ist halt vielfach so ein Gestritten, ein Gefauchen, das kommt dann meistens von ihren aus, wenn sie einmal so ein bisschen umlangt. Aber es gibt auch sehr viele Töne, die also wirklich in allen möglichen Tonlagen, die ein wahnsinnig breites Spektrum an Geräuschen, an Tönen, an Sprachen fast schon.
Und weißt du auch immer, was sie damit meinen?
Nein, nicht immer. Es gibt auch immer wieder Töne, die ich noch nie gehört habe vorher. Also es ist wirklich so ein bisschen ein Ja, meistens ist es halt wirklich im Streit drin, so ein bisschen zurechtweisen. Ja. Dort hört man es meistens.
Ich möchte auf ein Thema kommen, das immer wieder mal auftaucht und beim Masangao in letzter Zeit sich doch ein bisschen gehäuft hat. Und zwar, dass er stereotypes Verhalten zeigt. Das heisst, er macht Bewegungsabläufe, die sich stark wiederholen und die aber eigentlich keinen Sinn machen. Wie äußert sich das bei ihm?
Er läuft dann wirklich an der Scheibe an, auf und ab oder hinten dran am Zaun läuft er immer wieder die gleichen Wege ab. Wir wissen, dass er das auch schon gehabt hat, früher, bevor er zu uns gekommen ist. Und wir sind jetzt anhand von Kameraüberwachungen am Auswerten, in welchen Situationen dass es auftaucht, oder wie lange dass es halt auch geht, was die Ursachen sind, ist es vom Wetter, von den Besuchern, von der Beschäftigung her, von der Futtermenge her, ist, was da wirklich der ausschlaggebende Punkt ist und wieso, dass er immer wieder dort reinkommt. Leider muss man sagen, dass Hyänen sehr anfällig sind auf Stereotypsverhalten. Ja. Gibt es leider sehr viel. Es gibt ja immer wieder Tiere, die wirklich anfällig drauf sind. Da ist auch der Eisbär zum Beispiel, genau, ein ganzes bekanntes Thema, wo es wirklich wahnsinnig schwierig ist, um das einigermaßen im Griff zu kriegen. Leider muss man natürlich noch dazu sagen, dass man das wahrscheinlich nie ganz wegkriegen wird. Das ist oft so tief in den Tieren verankert, dass das halt wirklich auch mit noch so viel Beschäftigung und allem Möglichen kriegt man das oft nicht zu 100% weg. Sie sind ja jetzt seit einem Jahr bei uns. Am Anfang war natürlich alles für sie neu gewesen. Also sie haben sich gegenseitig kennengelernt, sie haben ihre Pfleger kennengelernt, ihren Stall, ihr neues Gehege. Und da haben wir vielleicht schnell mal das Gefühl, dass sie nach 2-3 Wochen eingewöhnt sind. Aber das geht halt bei den Tieren manchmal noch viel länger im Kopf. Das kann ja bis zu einem halben Jahr gehen, bis sie wirklich dann angekommen sind. Und durch das haben wir natürlich am Anfang das Verhalten praktisch gar nicht gehabt. Und jetzt kommt es immer mehr. Wir hoffen natürlich mit Beschäftigungen, mit auch Training, wo sie ein bisschen im Kopf zu tun haben, dass wir es möglichst minimieren können.
Ja. Hat die Präsenz der Besucherinnen und Besucher auch einen Einfluss? Also ist es irgendwie anders, jetzt wo keine Gäste da sind?
Das kann man nicht so pauschal sagen. Es hat teilweise einen Einfluss gehabt, aber es ist nicht ausschließlich das. Also man muss natürlich dazu sagen, dass sie sehr gerne Besucher haben, dass sie das auch ein bisschen vermissen. Dass sie jetzt auch vielfach noch den Jogger nachschauen oder unterhalb vom Zoo durchrennen und so. Also ihnen fehlt das schon, wie viele Zootiere. Und ja, grundsätzlich interagieren sie auch sehr mit den Leuten, aber das kann natürlich das Verhalten dann auch noch verstärkt auslösen. Ja. Ich glaube, was halt auch noch wichtig wäre, dass man mal einen Tag gar nichts mit einem macht, nach einem Tag viel, einfach so, dass man eine andere Abwechslung reinkriegt. Und es ist ja jetzt auch schon viel weniger geworden. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg und er ist auch schon entspannter.
Ja, hoffen wir es bestens. Ja. Jetzt schauen wir noch mal, was die zwei so machen. Was geht dir durch den Kopf, wenn sie dich so anschauen?
Ich habe sie wahnsinnig gern. Ich glaube, wir haben auch einen sehr guten Bezug zueinander. Wir kennen uns jetzt seit einem Jahr. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, um halt auch zum so mit ihnen zu arbeiten, zum sie so halt. Ich durfte von Anfang an dabei sein, sind Quarantäne da gemacht. Und ja, ich durfte sie ausleben. Und durch das kennen wir uns mittlerweile auch einigermaßen gut und wissen, wie wir miteinander umgehen. Ja. Je länger, je mehr. Aber Hyänen können ja auch sehr alt werden. Und wer weiß, vielleicht überleben sie noch meine Pensionierung.
Also, ja, Tiroli, die Tario jetzt nicht kennen, die ist noch nicht gerade in Greifweite. Ja, herzig sind sie mit den runden Ohren und den schönen Augen. Man muss sich halt einfach ein bisschen sein lassen. Wie bei allen Tieren. Gellet?
No.
Danke.
Gerne.
In der nächsten Folge erfahren wir vom Landschaftsarchitekt, wie aus ersten Skizzen unsere Lewa-Savanne entstanden ist und wie er aus einheimischen Bäumen afrikanische Akazien gemacht hat. Alle 5 Folgen zu der Lewa-Savanne findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch/podcast.